Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch mit uns gemeinsam auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereiten wollt. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch wieder mit dabei als Neutestamentlerin und mein Name ist Christel Köhler. Bei diesen drei Texten am Sonntag hat man irgendwie den Eindruck, es geht ja alles mehr oder weniger ums Scheitern. Um die Dinge, die nicht glücken, um das, was verworfen wird, um die, die irgendwie gedemütigt sind und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich anders, als man denkt, denn wir wissen ja auch, bei Gott ist es so, dass nicht immer das auf der Hand liegende das Wesentliche ist, sondern dass bei Gott anderes zählt, andere Werte, andere Haltungen, aber vor allen Dingen auch ein anderes Verhalten. Und das können wir uns genauer angucken, wenn wir jetzt durch die drei Texte hindurchgehen.
Und wir fangen direkt mal mit einem sehr überraschenden Text an, finde ich. Die erste Lesung stammt nämlich aus dem Buch Zephania. Und das Buch selbst ist schon überraschend. Das Buch fängt an mit nicht weniger als der Ankündigung, dass Gott die ganze Welt vernichten wird. Und am Ende kommt doch noch eine Friedensbotschaft. Und das alles wird hineingesprochen in eine geschichtliche Situation, die unglaublich kompliziert ist und wirklich nach einem positiven Gegenentwurf eigentlich verlangt. Das Nordreich ist untergegangen, das Assyrische Reich prägt die Region, das Südreich zittert, es kommt ein neuer König an die Macht, Joschia, der Hoffnung ist. Ja, und was erwartet man sich da? Ja, irgendwie ein erstarkendes Volk, ein Staat, der sicher ist vor den Assyrern. Aber der Gegenentwurf verkündet hier bei Zephania etwas anderes.
Vielleicht lese ich an der Stelle direkt mal den Vers 12 hier vor im Text am Sonntag. Also wir sind im dritten Kapitel des Buches, Vers 12. Da heißt es dann nämlich, und ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk.
Tja, da ist mal wieder wenig Glanz und Gloria da. Da steht im Endeffekt nur ein demütiges und armes Volk da. Das verkündet Gott hier. Da bleibt von euch ein kümmerlicher Rest. Aber dieser Gegenentwurf ist entscheidend für Zephania. Und da ist die frohe Botschaft auch schon drin.
Also das Erste ist ja schon mal, dass es überhaupt einen Rest gibt. Das könnte man ja schon irgendwie als Erfolgsstory verkaufen. Denn du hast es ja eingangs auch schon erwähnt, am Ende des ersten Kapitels, da ist es so, dass im Prinzip das absolute Gerichtsszenario im Raum steht und dass es eigentlich nicht so aussieht, als würde Gottes Zorn über den Abfall Israels von ihm irgendwie Halt machen vor irgendwem. Und wenn es jetzt aber heißt, es gibt einen Rest, es bleibt jemand übrig in der Mitte, dann ist es doch eine Hoffnungsbotschaft. Es gibt offenbar Möglichkeit, diesem Gerichtstag zu entgehen, beziehungsweise es ist vielleicht einfach so, dass nicht das Pauschalurteil Gottes, alle haben sich von mir entfernt, gilt, sondern dass sich eben ein zweiter Blick lohnt. Ist es denn wirklich so, dass das Verhalten aller gleich ist? Oder gibt es welche, die sich dem Mainstream des Verhaltens, also dem Abweichen von Gott, widersetzen?
In diesem Kontext ist auch das schöne Wort vielleicht wichtig, was da auch am Sonntag im Text erklingt. Und das merken wir schon im ersten Kapitel bei Zephania. Es fängt an, dass Gott alle Menschen vernichten wird, aber dann wird er doch spezifischer und sagt, ich werde die Amtsträger und die Königssöhne heimsuchen. Man merkt schon, da ist im Buch Zephania, auch wie wir es aus Amos kennen, zum Beispiel eine klare Kritik gegen die Eliten, die eben das arme Volk unterdrücken. Und Gott steht an der Seite dieser Unterdrückten.
Die Unterdrückten sind genau die, die mit den Gedemütigten im Eingangsvers am Sonntag gemeint sind. Da heißt es ja, sucht den Herrn all ihr Gedemütigten im Land und dann, die ihr nach dem Recht des Herrn lebt. Das heißt also, es gibt ja welche, die sich an Gottes Recht, an seiner Tora orientieren. Und das scheinen diejenigen zu sein, die tatsächlich von dieser Oberschicht unterdrückt bzw. gedemütigt werden. Das heißt also, die, die sich richtig verhalten, werden klein gehalten und unterdrückt von denjenigen, die von Gott entfernt leben.
Eine Stärke des Textes ist vor allem dabei, finde ich, dass diese Gedemütigten nicht einfach passiv beschrieben werden oder passiv bleiben sollen, sondern da steht ganz deutlich, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Sie sollen aktiv ihre Gottessuche fortsetzen und die wird definiert. Gottes Suchen ist kein philosophisches Programm, sondern das heißt Gerechtigkeit suchen, die Ordnung in der Welt suchen, die Gott will. Und dann kommt vielleicht ein bisschen überraschend diese Aufforderung, sucht Demut. Die sind doch schon gedemütigt, könnte man jetzt im Deutschen sagen. Die sind doch schon demütig. Nein, Demut heißt hier nicht, dass man unterdrückt wird von einer Elite, sondern eben, dass man sich ganz ausrichtet auf Gott und sagt, von diesen Eliten habe ich keine Hoffnung mehr zu erfahren. Da kann ich mich nicht ausrichten. Ich kann nur noch auf Gott vertrauen. Vielleicht rettet er mich dann und vielleicht gehöre ich zu diesem demütigen, armen Volk, mit dem ein Neuanfang geschenkt wird.
Demütig bedeutet ja tatsächlich auch, sich nicht nur auf sich selbst zu verlassen, sondern zu wissen, auf wen Verlass ist. Dieser kleine Hintergedanke bleibt jetzt so ein bisschen als Cliffhanger für die dritte Lesung schon mal in euren Ohren, hoffe ich. Aber genau nach dieser Aufforderung, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, heißt es dann eben, vielleicht bleibt ihr geborgen. Und dann kommt dieser Sprung eben in das dritte Kapitel mit dem Vers, den wir eingangs auch vorgelesen haben. Ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk. Das ist kein Vielleicht mehr, das ist schon eine Zusage, dass es diesen Rest gibt. Diejenigen, und das wird so schön umschrieben mit, sie tun kein Unrecht mehr, sie lügen nicht mehr, es gibt keine trügerische Rede, also Verhaltensweisen, die tatsächlich ja sowohl zwischen den Menschen, aber auch auf Gott hin als Gerechtigkeit auch tituliert werden könnten.
Und nochmal wird dann im Vers 12 wunderbar definiert, was diese Demut und Armut vor Gott auch bedeutet. Das sind Menschen, die Zuflucht suchen beim Namen des Herrn. So steht es da im Text. Und sagt im Endeffekt nichts anderes aus. Diese Menschen vertrauen sich ganz Gott an und suchen in der Zuwendung zu Gott ihr Glück sozusagen in ihrer Unterdrückung, ihre Hoffnung basiert auf der Zuwendung zu Gott.
Wer genau das tut, was du gerade beschrieben hast, also alles quasi in Gott zu verankern, der, und das zeigt uns dann das Evangelium, der verändert sein Handeln. Wir sind an diesem Sonntag im 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wir kommen jetzt etwas unvermittelt in diese Bergpredigt rein, in den Start der Bergpredigt. Und das erste große Element dieser Rede Jesu, der ersten großen Rede Jesu im Matthäus-Evangelium, sind eben die Seligpreisungen. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass Menschen ja alles eigentlich in Gott verankert haben. Und weil das so ist, weil sie wissen, es lohnt sich, verhalten sie sich in einer bestimmten Art und Weise. Und dieses Verhalten wiederum gibt ihnen die Verheißung, ja nochmal zurück, das ist die Zusage Jesu, naja, wenn ihr ja euch ja so verhaltet im Prinzip, weil ihr alles auf Gott setzt, dann ist euch eben auch das Himmelreich verheißen, es gehört euch.
Das merkt man beim Aufbau des Textes schön, wenn ihr am Sonntag zuhört, habt ihr dann 9 Seligpreisungen, die verschiedenen Menschen in ihrer Armut, in ihrer Trauer, in ihrem barmherzigen Handeln beschreiben. Und dann läuft alles zu eben auf diesen Vers 12 und der schließt diese Seligpreisung ab und sagt ganz klar, ihr seid nicht nur selig, wenn ihr so seid, sondern ihr könnt euch freuen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.
Eine große Verheißung. Lohn heißt hier übrigens wirklich nicht Belohnung im Sinne von ein Gegenrechnen von Verhaltensweisen. Das ist ganz wichtig, weil das so ein bisschen komisch klingt, vielleicht für uns im Deutschen. Euer Lohn, also wenn du dich jetzt 5-mal sanftmütig verhältst oder 6-mal Frieden gestiftet hast, dann wird dein Anteil im Himmelreich so und so groß sein. Also so darf man es nicht verstehen. Freut euch und jubelt ist die Aussicht, dass man im Hier und Jetzt schon etwas haben und feiern kann. Und das ist darin begründet, dass eben all das Verhalten dazu führt, dass man im Himmelreich verankert ist. Aber man bekommt eben nicht mehr Himmelreich, wenn man mehr Trauernde tröstet oder häufiger Frieden stiftet. Das ist eine Grundhaltung, um die es geht, keine additive Geschichte.
Das wird wunderbar deutlich, finde ich, direkt in der ersten Seligpreisung, die eine Besonderheit hat. Da heißt es, selig die Armen sind vor Gott, also das ist ein Status im Hier und Jetzt. Und dann wird ihnen auch gesagt, das hat jetzt eine Bedeutung für dich. Nicht, denn ihnen wird das Himmelreich gehören oder sie werden Lohn empfangen im Himmelreich, sondern denn ihnen gehört das Himmelreich jetzt schon. Und diese Kleinigkeit ist besonders, weil mit Vers 3 wird genau gesagt, es hat jetzt eine Relevanz, ihnen gehört das Himmelreich und genau das wird dann in Vers 10 rahmend wiederholt. Da wird gesagt, selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Und dann wieder, denn ihnen gehört das Himmelreich jetzt schon.
Und dieses Arm in Vers 3 wirft uns natürlich zurück, auch nochmal zur Zephania-Lesung. Da war ja die Rede von dem demütigen und armen Volk. Und im Prinzip ist die Zephania-Lesung auch ein Schlüssel, was eigentlich mit dem Armsein gemeint ist. Es geht nämlich nicht in erster Linie darum, dass man jetzt wenig Finanzen zur Verfügung hat. Also es geht nicht um das Materielle an der Stelle, sondern es geht um das Demütigsein, eine Haltung zu haben, zu wissen, Gott ist der Größere. Ich kann mich eigentlich nur auf ihn beziehen, nur auf ihn verlassen. Ich suche mein Heil nicht in mir selbst, so könnte man vielleicht auch sagen. Und in genau diesem Sinne ordnet das eigentlich auch die ganzen Seligpreisungen ein. Es geht immer um die Bezugsgröße zu Gott. Gott ist der Motivationspunkt und Gott ist im Prinzip derjenige, in dessen Gerechtigkeitskosmos, um nochmal ein großes Wort des Matthäusevangeliums auch aufzunehmen, in dessen Gerechtigkeitskosmos mein Handeln sich einfügen sollte.
Und lässt sich am Text wieder schön zeigen, weil genau das Wort Gerechtigkeit wieder eine zweite Klammer bildet. Da sind wir bei Vers 6. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und dann die Klammer in Vers 10. Selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes, diese Gottesordnung, die etabliert werden soll durch aktives Handeln in der Welt, ist die Motivation und die Begründung, warum die Menschen handeln mit Blick auf Gott und warum eben jetzt schon gesagt werden kann, dass auch die, die unterdrückt sind, auch die, die hungern und dürsten, dass die eben jetzt schon bauen an dieser Gerechtigkeit und damit Anteil haben an dieser Gerechtigkeit und am Himmelreich.
Wir haben jetzt in der Zephania-Lesung gehört, dass tatsächlich die Gedemütigten, so fing der Text ja an, dass es diejenigen sind, die den Herrn suchen sollen und gleichzeitig aber auch die, die nach dem Recht des Herrn leben. Also die, von denen man von außen meinen könnte, das sind ja die Unterdrückten, die kommen ja überhaupt nicht klar, die können sich nicht wehren, die können eigentlich ihre eigenen Sachen auch nicht umsetzen, das manche eigentlich klein halten. Ja, also ausgerechnet diejenigen sind aber die, denen verheißen wird, dass sie der Rest sind. Dass es diejenigen sind, die Zuflucht suchen, aber so sagt uns der Text ja tatsächlich auch am Ende, die auch Zuflucht finden werden. Und wir erleben dann in den Seligpreisungen, dass auch wieder das Vordergründige nicht greift, dass diejenigen, die jetzt erstmal arm sind, die hungern und dürsten, die Trauernden, dass diejenigen, die Frieden stiften, die verfolgt werden, die geschmäht werden, das sind ja alles keine Erfolgsgeschichten. Aber genau diejenigen, die sich nicht nach einem Erfolg in der Hier- und Jetzt-Welt sehnen, die auch nicht sagen, die Anerkennung muss aus meinem eigenen Handeln heraus nur kommen, das sind tatsächlich in der biblischen Perspektive, in der theologischen Perspektive unseres Gottesbildes, die Gewinner, auch wenn ich das Wort an der Stelle gar nicht so glücklich finde. Es sind diejenigen, die zu denen gehören, denen das Himmelreich verheißen ist. Und der Gewinn, der Hauptgewinn, ist einfach die Gemeinschaft mit Gott.
Man kann wahrlich nicht sagen, dass die Seligpreisungen Machtmenschen thematisieren, beziehungsweise dass die Tugendlinien sind, die von Machtmenschen in unserer Welt verfolgt werden, sondern genau diese Ausrichtung in den Seligpreisungen stattfindet. All dieses Handeln ist ermöglicht in dem Blick auf Gott und erfährt durch Gott diese Stärke. Und ich finde, das ist eine schöne Überleitung, die wir so bauen können zur zweiten Lesung. Und zu dem letzten Vers, der da vorgelesen wird. Die zweite Lesung ist aus dem 1. Korintherbrief. Wir sind da immer noch im 1. Kapitel. Und der Vers 31 lautet da: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. So heißt es schon in der Schrift.
Also ganz klar, nicht aus mir selbst heraus soll ich mich rühmen, sondern weil ich zu Jesus Christus gehöre und weil ich mich auch in meinem Handeln, in meinem Leben ganz an ihm ausrichte. Und das ist ja das, was vielleicht noch mal eben kurz zurück, ja bei den Seligpreisungen auch die Grundidee ist. Die Seligpreisungen kommen ja zu einem Zeitpunkt im Evangelium, wo Jesus schon gehandelt hat, wo er mitgetrauert hat, wo er geheilt hat, wo die Menschen schon sehen konnten, wie es ist, wenn das Himmelreich unter ihnen sich Bahn bricht. Und das heißt, Maß nehmen am Herrn, an sich an ihm auszurichten und sich nur in ihm eigentlich, also eine Größe zu erarbeiten. Also rühmen heißt ja im Prinzip, sich selbst eine Größe herzustellen. Und Paulus hier im 1. Korintherbrief sagt, nee, wer jetzt irgendwie sich groß machen will, der soll das tun, weil er in Bezug steht zu Jesus Christus, dem Herrn.
Und das macht er rhetorisch mal wieder super spannend, weil am Anfang schreibt er erstmal seine Gemeinde ordentlich klein, weil er sagt ja genau der Gegenentwurf, ja guckt uns doch mal an, was sind wir für ein Haufen? ganz wenige Weise, ganz wenige Mächtige, ganz wenige Vornehme. Wir sind wahrlich keine Elite. Und damit spielt er wunderbar genau das Thema von Zephania an. Diese christliche Gemeinde versteht sich selbst als ein demütiges, armes Volk, aber gerade darin als die erwählte Gemeinde Gottes.
Jetzt muss man natürlich sagen, wenn ihr eifrig die vorherigen Folgen gehört habt oder einfach sonntags im Gottesdienst wart, werdet ihr sagen, no, Moment, da war doch schon eine gewisse Hybris auch drin. Ne? Es war von Streit die Rede in der Gemeinde und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das hier auch die gekonnte Rhetorik des Paulus, der auf der einen Seite vorher das Fass mal aufgemacht hatte. Liebe Leute, jetzt guckt mal auf den Kern des Wesentlichen. Ja, das war die Lesung von den Spaltungen, die wir hatten. Und jetzt sagt er eben nochmal, wenn ihr nochmal genauer hinguckt, dann werdet ihr feststellen, es gibt hier jetzt auch nicht viel, wo man sich irgendwie aufplustern kann, sondern eben nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Schaut doch mal genauer auch auf euch in der Gemeinde, wer ihr wirklich seid.
Und das ist eben keine Schwäche. Die Gemeinde sieht zwar, dass sie vielleicht nicht irgendwelchen Elitekonzepten entspricht, aber sie entspricht dem, was Gott wichtig ist. Und das fasst Paulus wunderbar in Vers 28 zusammen, beziehungsweise bringt es auf den Punkt. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt.
Ihr merkt schon, dass an diesem Sonntag wirklich die drei Texte mal sehr, sehr gut zueinander passen. Die Verachteten, die Niedrigen, da ist natürlich der Begriff der Demut, des Gedemütigten, des Armen sofort auch irgendwie bei uns im Hinterkopf. Und genau die, und das ist eigentlich ja der große Bogen dieser drei Texte, genau die gehören zu den Erwählten. Nicht nur um ihrer Niedrigkeit willen, sondern weil sich in ihrer Niedrigkeit zeigt, dass sie sich nicht selbst groß machen wollen, dass sie nicht Beherrscher werden, dass sie nicht andere unterdrücken, dass sie nicht diejenigen sind, die Krieg führen, um Macht zu ergreifen und so weiter und so fort. Es ist eine Haltung, die damit zum Ausdruck kommt. Und das ist es, was Gott erwählt und das ist es, was Gott uns tatsächlich auch ins Stammbuch schreibt. Als Christen, als Glaubende müsst ihr gucken, aus was und wem ihr Stärke bezieht, aus euch selbst oder aus Gott heraus, weil ihr in seinem Kosmos handelt und weil ihr euch in allem Tun und Denken auf ihn bezieht und an ihm Maß nehmt.
Wenn ihr euch jetzt noch näher mit dieser Linie des Gegenentwurfes, der uns da in den drei Texten angeboten wird, auseinandersetzen wollt oder generell noch mehr über diese drei Texte lernen wollt, könnt ihr unten in den Shownotes die Texte nochmal nachlesen und von dort auch direkt drüber springen auf unsere Homepage in die Einzelkommentierung. Und jetzt zum Abschluss, liebe Christelle, unsere traditionsreiche Frage. Welchen Vers nimmst du mit in den kommenden Sonntag?
Ich nehme aus den Seligpreisungen den Vers 5 mit. Da heißt es, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmütig ist irgendwie nicht so ein en vogue Begriff und vielleicht auch gar nicht so einfach zu umreißen. Für mich bedeutet sanftmütig sowas wie freundlich, mild. Ja, sowas wie demütig klingt vielleicht auch drum, aber irgendwie geht es darum, dass ich eine Art Ausstrahlung habe, die mich sanft sein lässt und die aber gleichzeitig sanft nicht verbindet mit schüchtern und duckmäuserisch, sondern sanft, aber auch mutig. Ich verbinde beides. Ich bleibe jemand, der nach vorne geht und Kraft zum Ausdruck bringt, aber ich tue es in Milde und Freundlichkeit. Und das finde ich einen ganz tollen Begriff. Und die Verheißung, denn sie werden das Land erben, ist dann die Verheißung, die ich auch als Hoffnung und Verheißung mit in die Woche nehme.
Und ich nehme einen Vers mit, über den wir gar nicht gesprochen haben, nämlich die kurze Einleitung zu den Seligpreisungen. Und da ist mir einfach beim Lesen was aufgefallen, was mir vorher irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Was ist da beschrieben? Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und dann lehrt er sie. Und dann findet man ganz oft in den Kommentaren den Hinweis, Jesus geht wie Mose auf den Berg, Anspielung auf Mose. Jesus ist wie Mose. Jesus ist nicht der neue Mose, weil nachher sagte er deutlich, er ist nicht gekommen, das Gesetz von Mose aufzuheben. Aber diese Anspielung wird ja immer wieder festgestellt von vielen. Und wenn man die Linie mal wirklich zu Ende denkt und guckt, was da steht, ist ja bemerkenswert, Mose steigt alleine auf den Berg, um das Gesetz zu empfangen. Und was passiert hier? Jesus steigt auf den Berg und nimmt seine Jünger mit. Und das Volk tritt auch an den Berg implizit heran und ist bei ihm. Da entsteht keine Exklusivität, sondern wie Mose geht er auf den Berg, aber zieht seine Jünger zu sich und lehrt sie direkt. Er bringt ihnen nicht nur das Gesetz, sondern er lehrt sie in der Höhe des Berges. Er wertet sie damit auch direkt auf. Als gemeinsame Elite, da gibt es keinen Unterschied. Da steht zwar, die Jünger traten zu, aber das sehen wir am Rahmen der Bergwege. Es gibt, er redet zu den ganzen Menschen. Er redet sie als Menschen an. Und das finde ich auch einen wunderbaren Gegenentwurf, kann man fast sagen, zu dem Mose. Da geht es nicht um die Exklusivität des einen, sondern der eine steigt hinauf und zieht die anderen hoch, um ihnen die Lehre Gottes mitzuteilen und dann eben auch wirklich einen Gegenentwurf zur Realität zu geben. Und das finde ich einfach schön und das mache ich einen sehr riesenweiten Sprung für uns in den Alltag. Es geht nicht um Exklusivität, sondern es geht um ein gemeinsames Aufsteigen zu den Worten Gottes und zu der Lehre Gottes.
Zum Abschluss dieser Folge wünschen wir euch wie immer viel Freude beim Bibelentdecken.